Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Also da wieder einen Spagat zu finden, nicht? Wie viel muss ich jetzt wirklich als Eigentümer davon verstehen, wissen, den Quellcode werde ich lesen können müssen, aber die Abläufe im Betrieb, das ist eigentlich das, was das wahre Unternehmertum ausmacht. Die Prozesse zu entwerfen, zu optimieren und eigentlich strategisch das Unternehmen so vorwärts zu bringen.
Ja, absolut, genau. Und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, Dashboard zu haben, Kennzahlen zu haben, schnell verfügbar vor allen Dingen zu haben, auf Knopfdruck, auf dem Handy zum Beispiel. Das ist ja eine Kernaufgabe, wie du so schön sagst, für den Unternehmer.
Jetzt hast du gesagt, du bist im Online-Marketing schon ganz lang fest drin, du kennst das in- und auswendig, also Online-Handel, so besser gesagt. Was ist denn da so anders wie im klassischen Handel?
Was ist da anders? Also natürlich ist klar, im stationären Handel habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, was die persönliche Kundenbetreuung angeht. Ja, kann besseren Einfluss darauf nehmen, was kauft der Kunde am Ende des Tages. Wenn ich natürlich genug Personal habe und jetzt nicht irgendwie nur mit 2 Leuten auf 1000 Quadratmetern unterwegs bin. So, das ist sicherlich einer der größten Unterschiede. Und eben auch genau das ist natürlich auch die Herausforderung des Onlinehandels, zu schauen, wie kann man diese Betreuung, diese Persönlichkeit in die Online-Welt überführen. Das ist, glaube ich, eine der nach wie vor größten Herausforderungen. Wir sind da dank neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz natürlich mittlerweile viel besser aufgestellt, weil wir in der Lage sind, mit sogenannten Chatbots schon viele Themen bedienen zu können. Das hilft natürlich schon, ja. Das ist, glaube ich, so einer der größten Unterschiede, neben der Tatsache, dass das Logistikthema natürlich auch ein ganz anderes ist, und auch das, ja, Bereich Zahlungswesen durchaus auch wichtig ist. Ja, das dürfen wir eben auch nicht außen vor lassen im Versandhandel. Da habe ich ja tendenziell größere Risiken. Und die gilt es natürlich auch richtig abzuklopfen.
Und steuerlich ist ja spannend, nicht? Wenn man über Ländergrenzen hinweg aktiv ist.
Ja, definitiv.
Jetzt gerade versteuert.
Richtig, genau. Dank der jüngsten Änderungen im letzten Jahr dazu in der EU ist das natürlich auch wieder komplizierter geworden. Definitiv, ja.
Okay. Man kann ja beobachten, dass diverse auch größere Online-Portale ja Sehnsucht nach ihren Kunden haben, indem sie Shops öffnen. ist ja eine spannende Entwicklung. Ist das auch dem geschuldet, dass der Kundenkontakt einfach gestärkt werden soll, man näher an den Kunden rücken will?
Richtig, genau, ja. Also ich sehe das Thema ja auch nicht als Oder-Thema, sondern es ist ein Und-Thema. Also ich finde, beide Modelle sind schon wichtig, ja. Also ich bin natürlich berufsbedingt leidenschaftlicher Online-Shopper. Ja, das gebe ich auch offen zu. Es gibt aber auch gewisse Dinge, die mag ich online eigentlich gar nicht kaufen. Also dafür gehe ich auch lieber in den Laden rein. Das ist so gerade im Bereich der Bekleidung so, das ist ganz anders. Also das mag ich eigentlich gar nicht online kaufen. Mhm. So, bei anderen Themen ist es viel leichter. Ich bestelle das schnell online und habe es dann spätestens am nächsten Tag irgendwie bei mir, anstatt jetzt zu gucken, wie kriege ich jetzt noch irgendwie eine Stunde aus meinem Alltag rausgeschnitten, um in die Stadt zu fahren, dort zu parken, durch die Fußgängerzone zu laufen, um einen 15-Euro-Artikel zu kaufen, für den ich auch keine Beratung brauche und nichts dergleichen. Also da macht es für mich natürlich viel mehr Sinn, solche Teile eben online zu kaufen, ja.
Okay. Das Spannende ist ja dieses Online-Shopping, ich bin jetzt im Consumer-Bereich da nicht der große Profi, ganz ehrlich, also wie du es kann, kaufe lieber physikalisch rein, weil dann schon, was man zu Hause ist, da groß herumzuprobieren, dann gehe ich rein, da bin ich, was brauche ich? das geht online noch nicht. Allerdings, wenn wir so zurückschauen, jetzt machen wir seit 25 Jahren, sind wir Systemhaus, haben natürlich auch Beschaffungswesen und schon sehr bald einmal, also in den frühen 2000ern, sind unsere Lieferantenbestellungen alle online gegangen. Früher war es wirklich, dann hat man angerufen und dann hat man dann gesagt, was man will. Und war ja ein Riesenprozess da, dass man da mal sowas kommt. Inzwischen, wenn wir so schauen, bei unseren Großhändlern, da hast du halt eine Handvoll und dann gibt es automatischen Verfügbarkeitsabfrage, wo kriegst du denn was, zu welchen Bedingungen. Und dann setzt man die Bestellung zu jeder Tages- und Nachtzeit ab. Da ist es ja eigentlich selbstverständlich, ne, dass es so läuft, weil du weißt ja, was du brauchst. Und irgendwie hat sich das dann auf die Consumerwelt übertragen, nur ist es da halt weitaus komplexer mit den schon ganzen gesetzlichen Regelungen und dass Consumer halt meistens nicht so einfache Schnittstellen haben wie jetzt im B2B-Bereich. Glaubst du, ändert sich da das Verhalten und die Anforderungen an die Online-Welt auch noch stark?
Du meinst jetzt im
B2C,
Also was wir natürlich häufig erleben, ist, dass die Beratung im stationären Handel stattfindet und dann online gekauft wird, ne? Weil online häufig günstiger ist. So, das erleben wir ja relativ häufig. Ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen des stationären Handels in der Symbiose mit dem Online-Handel.
Ja, ich glaube, dass die Herausforderung ist, wie man mit einem Personal auf der Fläche, also im Geschäft, da kommuniziert. Ich habe zwei Extrembeispiele aus dem Baumarkt. Ne? Der Baumarkt ist immer ein super Beispiel. Ein Beispiel, wo ich gemeint habe, ich bin dahin zu seinem Berater da und habe ein bestimmtes Teil gesucht und er sagte, ja, aber nicht, bestell es bei Amazon. Da habe ich mal kurz die Fassung verloren und dann mal gefragt, was er da eigentlich noch tut und wer ihn eigentlich zahlt, weil das ist ein Witz und habe es dann drei Regale später dann das drum gefunden, was ich gesucht habe. Und ein anderes Beispiel, die haben das, also mit denen hat man es offenbar nicht geklärt, wie man mit der Situation umgeht. Und in einem anderen Baumarkt war genau das Umgekehrte, das ist recht ein kleiner gewesen. Und ich sage, schau, ich hätte gern das. Und ich sage, ja, so, das ist ein kleiner Markt. Unser Online-Shop ist das verlängerte Warenregal. Also da haben wir mehr Produktvielfalt, hat aber dann nicht auf Amazon geschickt, sondern zu seinem eigenen, vom eigenen Hersteller. Und es macht ja Sinn, nicht? Ich kann nicht die komplette Produktwelt der Welt da irgendwo hinstellen, das funktioniert ja nicht. Nur die Leute dann zur Konkurrenz zu schicken, ist sicher auch nicht der Weg. Ne? Da kann ich mir gleich abschaffen.
Genau.
Auch ich nicht mehr da Mitarbeiter hinsetzen und eine große Halle und so weiter und so fort.
Richtig, genau. Also das ist sicherlich ein großer Vorteil des Online-Handels und auch der guten oder gut ausgebauten Logistik, dass ich als stationärer kleiner Händler sogar in der Lage bin, ein viel, viel größeres Sortiment zu liefern, als das, was ich in meinem kleinen Laden irgendwie lagern oder ausstellen kann. So, wenn ich das genau hinkriege, diese verlängerte Regal.
Regalwand.
Genau, dann das ist natürlich die Königsklasse, ne? So, wenn ich dann in der Lage bin, natürlich noch gut zu verkaufen, wenn ich diese Verkäuferskills dann auch bei mir habe und auch dann eben, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, schnell liefern kann. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Dann brauche ich halt nicht im klassischen Online-Handel zu bestellen, im reinen Online-Handel, sondern kann ich es durchaus auch stationär gut machen. Also da sehe ich ja durchaus immer wieder mal so Versuche von einzelnen stationären Händlern, genau auch diesen Weg zu gehen und sagen, Mensch, okay, haben wir nicht da, haben wir aber online verfügbar, kannst du hier bestellen. So, und aber dann, da fängt dann auch häufig eben der Bruch schon an. Ja, das dauert dann 5 Tage. Warum? Heutzutage 5 Tage? No way. Der Kunde erwartet das, da rede ich jetzt, sage ich das ganz eindeutig, spätestens am nächsten Tag. Also wir reden ja heute nicht mehr über Lieferung am nächsten Tag, sondern wir sind ja mittlerweile im Bereich von Same-Day-Delivery, also morgens bestellt und abends geliefert. Das ist ja gerade da, wo wir uns hin entwickeln. Und das ist bei vielen da draußen noch nicht angekommen. Also die Schnelligkeit, in der Bestellungen abzuwickeln sind ganz entscheidend dafür, ob ein Kunde in dem Shop kauft oder nicht. Und da können wir jetzt auch ganz gut wieder fast die Brücke schlagen zu unserem Ausgangsthema ERP-System, weil dafür brauche ich eben genau ein ERP-System mit maximal großer Automatisierung, dass eine Bestellung, die im Online-Shop getätigt wird, sofort ins ERP-System übertragen wird, von dort aus im Lagermodul sozusagen aufschlägt, entweder eine Person oder der Roboter loszieht, die Ware aus dem Regal holt, ins Paket packt und beim Logistiker in Versand gibt. So, das ist ja das, was schnell passieren muss. Und das geht eben nur mit softwaregestützten Systemen und einer möglichst hohen Automatisierungsrate.
Ja, da waren wir jetzt schon gedanklich genau gleich. Haben wir gesagt, ja, du kannst diese Geschwindigkeit nicht hinkriegen ohne entsprechend digitalen Prozess und Automatisierung. Wer soll denn das verwalten dahinter? Nur dazu mit den entsprechend doch meistens nicht so üppigen Margen im Onlinehandel. Kannst du nicht hinter jede Bestellung einen Mitarbeiter haben, der es dann exklusiv durch den Prozess trägt, bis die Ware da beim Kunden draußen landet.
Richtig, ganz genau. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den die stationären Händler hinkriegen müssen. Und dann sind sie auch sehr gut wettbewerbsfähig und müssen sich jetzt nicht irgendwie ängstlich zurückziehen.
Ja, das ängstlich zurückziehen, das ist auch so eine Sache, das war für viele die erste Reaktion, ne? So quasi jetzt, wir sperren zu, weil online ist so böse und hat uns kaputt gemacht.
Ja.
Ist eigentlich wie mit jeder Herausforderung. Wenn ich am Fleck stehen bleibe, dann kann ich mich nur überrollen lassen von der Lawine. Ein bisschen bewegen und halt entsprechend da mich anpassen, beziehungsweise neue Wege finden, wie man ja auch Kundenanforderungen bedienen kann.
Absolut. Gibt genau, ja dazu genauso. So einen schlauen Spruch, ne? Also man kann den Wind nicht ändern, ja, aber man kann die Segel eben anders setzen. Und das ist ein schönes Sinnbild dafür und das beschreibt es auch ganz gut. Und ja. Man muss aus dieser Opferrolle rauskommen und schauen, okay, welche Möglichkeiten kann ich jetzt für mich auch nutzen im Zuge dieser Digitalisierung, um mich wieder neu aufzustellen. Und das vergessen vielleicht auch einige Unternehmer. Es ist nicht so, ich baue ein Unternehmen auf und das läuft 10 Jahre genauso, wie ich das aufgebaut habe. Also es gibt immer wieder gesellschaftliche, politische oder was auch immer für Veränderungen, persönliche Veränderungen, die es eben erfordern, sich dem Markt eben anzupassen. Also das geht uns ja in der IT ja letzten Endes ja auch so. Also ich sag mal so, wenn du nach wie vor das machen würdest, was du vor 20 Jahren getan hättest, da wird halt keiner mehr dich anrufen und sagen, Mensch, Markus, komm mal vorbei. Mein Nadeldrucker spinnt. Den könntest du, da wirst du relativ wenig Leute am Markt finden, den du da jetzt noch mit deinem historischen Wissen helfen könntest.
Ja. Das ist eine kleine Anekdote. Ich habe mal alte Workshop-Unterlagen gefunden von, das war dann irgendwas 99 oder so. Da ist der Inhalt doch gewesen, wo man denn jetzt dieses E-Mail einrichtet, wer sich denn darum kümmert und wie oft in der Woche man da reinschauen muss. Tatsächlich, das war ein Workshop. Und wie man dann jetzt halt dieses E-Mail da bedient. Ne? Ja, wäre schon ein Jahr später, hätte kein Mensch interessiert.
Dieses Thema. Ja, das ist richtig. Also man hat sich da ganz mit ganz anderen Themen früher beschäftigt, als man das heute überhaupt tun müsste. Ja.
Ja. Heute, wir hatten in der Firma das schon in den frühen 2000, eigentlich 99 schon, heute reden wir eher darüber, wie kriege ich die internen E-Mails weg. Ich kann diese E-Mail-Flut beherrschen. Ist ja auch wieder ein Thema von ERP, CRM und
digitalen Prozessen. Oh ja, ganz spannendes Thema. Genau. Also da habe ich, das ist echt witzig, weil heute Morgen habe ich gerade dazu schon angefangen, einen Beitrag für Social Media vorzubereiten, genau zu diesem Thema, weil da ging es um das Thema, warum werden E-Mails im CC, also in Kopie versendet, ja, und der kleinste Grund ist, weil es sinnvoll ist, ja, sondern es gibt tausend Gründe, warum Menschen andere Menschen in CC nehmen, ja, und das kostet natürlich bei ganz vielen Menschen unheimlich viel Zeit, sich mit dieser E-Mail, die man in Kopie bekommen hat, zu beschäftigen. Alleine, um erstmal herauszufinden, ist sie überhaupt für mich? Ist da überhaupt was für mich Wichtiges drin? Muss ich aktiv werden? Das kostet also unfassbar viel Zeit. Und in, ich würde mal schon schätzen, 70-80% der Fälle lautet die Antwort, nein, muss ich nicht. Ja, und dann bin ich auch schon wieder beim Thema ERP oder auch CRM-System. Das geht gleichermaßen, weil das kann ich natürlich auch in so einem System hervorragend abbilden. Ja, also jegliche Kommunikation, ja, die ich zum Beispiel mit einem Kunden führe über sein Angebot oder seinen Auftrag. So, das kann ich per Mail tun, klassisch. Nehme dann immer noch irgendwie eine ganze Abteilung mit in Kopie. Kann ich mir aber auch nicht schenken. Also viel cleverer wäre es ja, diese Kommunikation aus dem System herauszuführen, wo sie dann eben auch nachvollziehbar für jeden gespeichert wird. So. Und wenn dann der Kunde anruft und sagt, Mensch, ich habe doch hier mit dem Herrn Reitzhammer gesprochen zu diesem Angebot mit den 5 Druckern, ich habe da noch eine Frage. Ja, so, dann kann doch der Bearbeiter ganz leicht dieses Angebot aufrufen und sieht dort drunter direkt, was alles schon mit dem Kunden besprochen und verhandelt wurde. Das reicht doch in dem Fall aus. Mhm. Wenn ich das jetzt klassisch per E-Mail in meinem Postfach alles nachsuchen wollen würde, da wird man ja schier verrückt.
Ja, ja. Ja, und sonst vor allem, da hast du es in irgendeinem Postfach und dann genau diese Nachricht war nicht in CC. Und
genau.
Ja,
genau. Aber gestern Abend, da hat er mir noch geschrieben, dass es doch 6 sein könnten. Ja, aber genau die E-Mail fehlt. Das ja,
klasse. Ekelhaft. Sehr schön. Ekelhaft. Sehr schön. Ja, genau. Und wogegen das noch schützt, das hat er auch gestern in einem Gespräch, gegen diese aktuellen CEO-Frauds. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die so gut funktionieren. Und zwar nicht erstaunt, weil dass man darauf hineinfallen kann. Also es kann jedem passieren. Aber dass es in Betrieben möglich ist, dass zum Beispiel ein Geschäftsführer eine E-Mail an die Buchhaltungsleitung schickt, wie viel Geld in einem Konto ist. Und dass das mit einer Selbstverständlichkeit beantwortet wird. Die sind ja zum Teil sogar schlecht gefälscht. Nur wenn ich interne Regelung habe, es gibt eh keine interne E-Mail-Kommunikation, dann ist es eh schon klar, dass das ein Blödsinn ist. Das kann nicht vom Geschäftsführer kommen. Also da nehme ich auch schon ganz viel raus, indem ich einfach diesen Weg über extern einfach ausschließe, indem ich sage, es gibt intern keine E-Mail-Kommunikation. Und dann ist somit auch klar, dass der Geschäftsführer nicht bei E-Mail nachfragt, wie viel Geld noch am Konto ist. Oder schreibt, jetzt überweist schnell mal 50.000 Euro, weil sonst geht die Welt unter. Das wird einfach dann nicht stattfinden.
Ja, stimmt. Es ist eine sehr gute Ergänzung dazu. Mhm. Das Thema Sicherheit, ne? Das kann ich damit eben auch hervorragend erschlagen. Ja, definitiv.
Weil vor allem auch E-Mail ist ja wie Postkarte. Ich sage immer, das ist das, wo der Briefträger vor einem weiß, wo die Tante Mietje voller ist. Und über sowas so wirklich interne Informationen zu verschicken, ist ja Wahnsinn. Und eine E-Mail zu manipulieren ist ja viel, viel leichter als jetzt in einem ERP-System, von dem man jetzt einmal wissen muss, welches überhaupt der Betrieb einsetzt, mit da irgendwie reinzuklinken. Unmöglich ist nichts, aber der Aufwand ist ja unglaublich viel höher. Also da wirklich, da gibt es einfach keine Breitband-Attacken dagegen. Und da bringen wir schon ganz viele von diesen Bedrohungsszenarien weg. Also allein das ist schon ein Grund, dass man ein vernünftiges ERP, CRM und Co-System hat.
Ja, definitiv. Ja. Ja, interessanter Punkt.
Ja. Jo, mein Lieber. Hast du noch was rauszuschmeißen in die Welt?
Mir fällt gerade noch was ein. Und zwar wir waren ja auch gerade eben schon noch beim Thema Versandhandel. Und da hatten wir jetzt den Kunden, der hatte eben die Situation, die wir eben auch schon mal ganz am Anfang skizziert hatten, ganz viele verschiedene Programme im Einsatz zu haben. Dafür ein Tool, dafür ein Programm. So, und das war so ein bisschen historisch gewachsen. Der ist schon ganz lange am Markt. Und dann ist immer mal irgendwie da eine Excel-Tabelle dazugekommen. Dann hat man irgendwie einen Access irgendwo aufgesetzt und da noch eine Software, mit der man irgendwie Rechnungen schreiben kann und so weiter. So, und der hat aufgrund des Wachstums jetzt einfach die Problematik verschärft wahrgenommen, dass seine Lagerhaltung einfach Kraut und Rüben war. Also der Lagerbestand, der war also seltenst richtig. Das führt natürlich auch dazu, dass es Kundenunzufriedenheit gibt, weil Produkte bestellt werden, die dann doch nicht geliefert werden können und so weiter. Ja, und der Einkauf, der sich ja nun mal um diesen Lagerbestand primär zu kümmern hat, dass der immer auf Stand ist und genug da ist, damit genug verkauft werden kann, der hatte locker eine Stunde am Tag gebraucht, um mit Hilfe dieser verschiedenen Programme herauszufinden, ja, wie viele Artikel oder welcher Stückzahl muss ich jetzt überhaupt nachbestellen? Und als wir dann da hingekommen sind, da haben wir dann irgendwie eine ganze Handvoll Excel-Listen gehabt, die gepflegt wurden, die dann noch durch die Abteilung per E-Mail gewandert sind. Auch ein Riesenchaos. Und das hat die Situation aber nicht besser gemacht, ne? Und unsere Aufgabe bestand dann darin, einfach zu gucken, okay, diese vier Tools, kriegen wir die mit einer Softwarelösung dann weg, damit wir einfach diese Komplexität schon mal weg haben, eine Echtzeitverfügbarkeit im Lagerbestand auf Knopfdruck einfach haben und in Folge der Einkauf mittlerweile ja nur noch 15 Minuten am Tag braucht, um seine Warenbestellung bei seinen Lieferanten auszuführen. Und klar, Kundenzufriedenheit, habe ich gerade eben gesagt, die ist stark gesunken, so, und die ist jetzt nachweislich wieder nach oben gegangen, weil die haben auch Stammkundengeschäft, ja. So, und das ist eben so eine Auswirkung, die hat auch natürlich keiner so richtig auf dem Schirm, dass es nicht nur lästig ist, seinen Lagerbestand nicht zu kennen, sondern gefährlich ist und Umsätze wegbrechen. Das ist also die Tragweite von solchen chaotischen Zuständen in Unternehmen ist vielen Unternehmern ja auch gar nicht so bewusst.
Ja, geschweige denn, was das kostet mit Ware, die dann zu lange liegt und dann muss man sie abverkaufen oder wegschmeißen oder so Geschichten.
Ja, genau.
Unglaublich, ja. Also Chaos ist ja der Feind eines jeden Unternehmens, kannst du sagen. Das
ja, richtig, genau. Das ist eigentlich so die Kernbotschaft, die auch ich versuche mal zu vermitteln. Ne? Achtet darauf, dass ihr da das Chaos in den Griff kriegt, und dort die Prozesse, die Abläufe einfach verbessert, dann könnt ihr auch einfach viel ruhiger schlafen, macht viel mehr Spaß zu arbeiten und man kriegt auch weniger graue Haare, habe ich mir sagen lassen.
Ja, schauen wir mal, ob es bei der nächsten Generation hilft, oder? Ja, aber nicht umsonst sagt man zu Unternehmen auch Organisation, nicht? Sonst wird es ja Chaos heißen. Also genau. Ein Unternehmen besteht darin, dass sie Strukturen und organisierte Abläufe schafft, sonst hat sie keine Existenz weg. Okay. Mein Gott, na, wir könnten ja dann noch ewig herumratschen.
Bestimmt.
Wirklich spannend mit dir. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen. Irgendwo rennen wir uns wieder über den Weg. Inzwischen verweise ich noch auf deine Webseite hav.media, das wir in die Shownotes packen. Du schickst uns sicher noch ein paar Links, die wir da mit dazu nehmen können, damit man dich finden kann, damit man dir folgen kann, damit man nachlesen kann, was es mit deinem aktuellen Post auf sich hat.
Und genau, ja, am besten ist es wahrscheinlich, ihr kontaktiert mich ganz einfach über Social Media, also ihr findet mich dort auf fast allen Kanälen, also TikTok besetze ich noch nicht, das ist nicht so meins, aber ansonsten werdet ihr mich auf allen populären Medien finden, LinkedIn natürlich auch ganz weit vorne, aber auch die anderen Kanäle sind dort gut bespielt, schaut da gerne mal vorbei. Und dann schickt mir einfach ganz unkompliziert eine Nachricht und dann gucken wir mal, wie wir vielleicht einen so einen individuellen Autopiloten in euer Unternehmen einbauen können. Ne?
Super, wunderbar. So, vielen, vielen lieben Dank für deine coolen Inputs, für das schöne Gespräch.
Danke
und, auch. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer dann.
Auf jeden Fall.
Okay. Und viel Gesundheit und viele coole Projekte.
Dankeschön, Markus.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich.